und wie drei unterschiedlich Beteiligte darin seufzen in dieser Zeit. Nämlich die Schöpfung seufzt, die Christen seufzen und der Heilige Geist seufzt. Ich lese Römer 8, die Verse 19 bis 22. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Also der erste Punkt ist, die Schöpfung leidet unter Geburtswehen und seufzt. Nun, was kommt euch da im ersten Moment in den Sinn, wenn ihr das hört? Ja, neues Leben. Aber so, Schöpfung. Ich habe festgestellt beim Vorbereiten, dass unser modernes Denken nicht mit dem zusammenpasst, mit dem Denken, das die Menschen damals zur Zeit Jesu hatten. Nämlich, damals hat man unter dem Begriff Schöpfung die Menschen, die Menschheit verstanden und nicht die gesamte Natur, die Tiere und Pflanzen. Aber wenn wir heute Schöpfung hören, dann denken wir die Sterne, die Erde, Wasser, die Wälder und alles, was so dran ist, kaputt zu gehen. Und die Schöpfung leidet, also denken wir an Umweltschutz und an all diese Dinge. Aber in diesem Text ist eindeutig nicht dasselbe gemeint, wie wir automatisch denken. Denn im Missionsbefehl sagt Jesus in Markus-Evangelium 16,15: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und denkt ihr, Jesus hat uns zu den Pflanzen und zu den Tieren geschickt? Oder Paulus verwendet dieses Wort auch an einigen Stellen und dann kommt da dieser Satz, bei dem Paulus sagt, wenn Gott ein Gesetz erlassen hat, dass der Bauer dem Ochsen den Mund nicht verbinden soll während dem Dreschen, denkt ihr, Gott sorgt sich da um den Ochsen? Nein, das sind oft Bilder für geistliche Zusammenhänge innerhalb der Gemeinde. Also die Schöpfung, von der hier die Rede ist, das ist die Menschheit. Und wenn wir das genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Menschheit, seit sie auf dieser Erde unterwegs ist, leidet. Die Menschheit sehnt sich nach Frieden, nach Liebe. Und sie sehnt sich, wenn wir ganz ehrlich sind, im tiefsten Grunde auch wieder nach einer intakten Beziehung zu Gott, auch wenn sie es nicht zugeben. Die Menschen, die in allen Religionen erleben weltweit heutzutage Leid auf die verschiedensten Arten, Verfolgung von verschiedensten anderen Gruppen her. Wir leiden alle unter dem Einfluss des Teufels, indem wir Streit haben in unseren Familien, in unseren Beziehungen, auch mit den Nachbarvölkern und so weiter. Wir leiden unter Hass und Ungerechtigkeit, Bosheit, Menschen, die unmöglich sind und scheinbar überhaupt nicht realisieren, dass sie das Problem sind und das Problem schaffen. Ja, die Menschen leiden unter all den Sachen, die sie sich gegenseitig antun. Wir leiden aber auch unter verschiedenen Arten von Abhängigkeiten, Süchte, angefangen bei der Drogensucht. Und wie viele andere gibt es bis zur absolut modernen, hochaktuellen Mediensucht, auch auf verschiedene Arten. Ja, dann kommen noch dazu die verschiedensten Abhängigkeiten, unter denen wir leiden. Wir haben politische Abhängigkeiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten, aber oft auch emotionale Bindungen, die uns nicht loslassen, die uns knechten. Unter wie vielen Sachen leiden wir Menschen, die alle im Ursprung vom Teufel kommen, vom Teufel initiiert sind und die ganze Menschheit leidet. Alle Menschen sehnen sich nach Befreiung. Wirklich. Schaut mal, wer Filme macht, der hat das Thema drin, da braucht es einen Befreier. Es braucht einen Helden, einen, der endlich die Sache wieder gut macht. Und das wird in allen Schattierungen gezeigt. Auch von Leuten, die eine Beteiligung Gottes bei der Rettung ganz klar ablehnen. Aber das, was wir wirklich brauchen, weil das Problem in der Wurzel vom Teufel herkommt, das ist, wir brauchen eine Befreiung, die in der Wurzel her von Gott kommt. Und diese Befreiung, die ist aktiv. Die läuft in dieser ganzen Zeit schon. Nun, denken wir mal an das Problem, das unsere Menschheit auch ganz zutiefst innen immer wieder und immer stärker spürbar beeinflusst. Je älter wir werden, desto mehr haben wir das Problem der Vergänglichkeit. Und diese Vergänglichkeit quält uns. Manche quält es schon von Jugend an, in dem Sinne, dass sie sich denken, ja, was ich mache, hat ja alles keinen Wert. Wozu lerne ich in der Schule? Und es ist wirklich schwer zu begreifen, dass all das, was ich da lernen muss, mir später in meinem Leben helfen soll. Wenn ich dann denke, ich bin in einem Berufsleben drin und ich mache tolle Schmuckstücke als Goldschmied und Jahre später liegen diese Schmuckstücke wieder auf meinem Tisch und die Kundschaft sagt, sie gefallen mir nicht mehr, auseinandernehmen, einschmelzen, was anderes draus machen. Vergänglichkeit pur. Also das, was ich mache, hält nicht. Wenn ich Glück habe, verliert mal jemand so ein wertvolles Stück und nach 2000 Jahren gräbt das irgendein Archäologe aus und es ist ein sensationell wertvoller, einmaliger Fund, denn so etwas hat man noch nie gesehen. Ja, aber die ägyptischen Stücke, die wir ausgraben, da haben wir keine Ahnung, wer die gemacht hat. Und auch wenn der etwas Unvergängliches geschaffen hat, sein Name ist Schall und Rauch. Vergänglichkeit, Nichtigkeit, die plagt uns so, dass sogar Salomo mal in einem Buch kapitelweise darüber geschrieben hat. Wir leiden alle an der Vergänglichkeit. Und das alles hat nur damit begonnen, dass die Menschheit sich von Gott losgerissen hat. Gott hat sie gewarnt. Wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Und sie wollten es nicht glauben und sie haben davon gegessen und es war nicht giftig. Und sie sind nicht sofort umgefallen und tot gewesen. Und vielleicht haben sie gedacht, was Gott gesagt hat, das ist nicht relevant. Ich lebe ja noch. Ich bekomme Kinder, ich ziehe sie groß, ich lebe ein paar hundert Jahre. Aber dann sind sie gestorben. Einer nach dem anderen. Jeder, der auf die Welt kam. Und mit der Geburt ist das so ein Problem. Da schauen wir in die Wiege und wir freuen uns. Und dabei ist absolut sicher, dass irgendwann da mal ein Sarg stehen wird. Und irgendwann mal der Tod folgt. Und die Vergänglichkeit ist brutal, unausweichlich. Keiner hat sie sich ausgesucht. Keiner hat sich das gewünscht. Auch nicht Adam und Eva. Nein, es stimmt eigentlich nicht. Einer hat es sich ausgesucht. Nur einer. Und das war Jesus. Jesus kam freiwillig in diese Welt, damit es für uns eine Hoffnung gibt. Und damit dieses Leiden so ist wie bei einer Geburt. Die Wehen, die sind produktiv und da kommt etwas raus. Es gibt ein neues Leben. Und durch Jesus gibt es ein ewiges Leben. Und Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist schon unter uns. Es wächst. Jesus wird diese Leidenszeit der Menschheit beenden. Das ist ganz klar. Diese Leidenszeit hat ein Ablaufdatum wie eine Geburt. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Das ist wie bei einer Geburt. Dann werden die Kinder Gottes sichtbar. Sie werden entrückt. Und in dem Sinne, wenn wir das als Gleichnis hernehmen, die Menschheit ist die Mutter, die ein Kind gebärt. Das Kind hat Anlagen der Mutter, Gene von der Mutter, aber auch vom Vater. Und dieses Kind, das da geboren wird, das hat Gene vom Vater im Himmel. Deshalb kann es ein Kind Gottes sein. Deshalb stimmt dieser Vergleich absolut. Deshalb seufzt die Menschheit bis zur Sichtbarwerdung der rechten Kinder Gottes, denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird sichtbar, wer wirklich ein Kind Gottes ist. Ja, wir wünschen uns eigentlich manchmal so den Stempel. Oder da steht irgendwo im Wort, der Heilige Geist ist das Siegel Gottes, dass wir Kinder Gottes sind. Aber es ist nicht sichtbar. Und ich sehe bei dir nicht, hast du den Stempel? Und du kannst nicht in den Spiegel schauen. Ist der Stempel da? Nein, der Stempel, der ist da drin. Der Heilige Geist, den bekommen wir, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, ihm gesagt haben, dass wir mit unserer ganzen Unzulänglichkeit und Vergänglichkeit nicht zugange kommen, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen und deshalb das ewige Leben, die Vergebung von ihm brauchen und ihn aufnehmen. Und das führt uns zum zweiten, noch einen Satz. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch die Menschheit befreit von der Schreckensherrschaft des Teufels. Denn dann wird der Teufel gebunden. Und die Offenbarung redet von einer tausendjährigen Herrschaftszeit, in der der Teufel die Menschheit nicht mehr versuchen kann und die Menschheit Frieden und Liebe erfahren kann. Gemeinschaft mit Gott Zugang bekommt, den die Menschheit heute nicht hat, nur die Kinder Gottes, die schon die Beziehung zu Gott angefangen haben. Eine Chance für 1000 Jahre und die Frage, die sich nach den 1000 Jahren nochmal stellen wird, willst du diese Gemeinschaft in Ewigkeit? Aber das wäre eine andere Predigt. Der zweite Punkt heute, die Christen leiden in dieser Zwischenzeit und seufzen. In Römer 8,17, da redet Paulus davon, dass wir in dieser Welt mit Christus leiden. Und diese Christusleiden, die bedeuten nicht unbedingt diese markante Art, wie Jesus da gefoltert wurde und gekreuzigt wurde. Nein, damit sind alle Leiden gemeint. Da ist schon nur die Ablehnung von anderen, die wir erfahren, weil wir uns zu Jesus Christus stellen. Da ist die Verachtung, die Verkennung, dass man gar nicht realisiert, wie wertvoll diese Person ist hier in der Welt. Und der Hebräerbrief macht eine Aufzählung in Kapitel 11 und 12, die uns wirklich zeigt, wie die Welt Menschen, wertvolle Menschen, verachtet und abschiebt. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Und wie viel Leid erfahren Christen auf diese Art? Da ist Zurücksetzung, vergebliches Werben um Menschen, bei denen wir sehen, dass ja, wir wünschen, dass sie Gottes Liebe erkennen und zu Jesus umkehren, ihn als ihren Retter erfahren, und wir erleben Ablehnung der Botschaft Gottes, und das trifft uns selber auch. All das ist echtes Leiden mit Christus. Und diese Art von Leiden, die hat Jesus selber auch erfahren, von Geburt an. Er wurde als Säugling verfolgt und musste mit seinen Eltern fliehen. Später hat er eine Art von Nichterkennen seines Wertes erfahren, als er 12 war und die Eltern nicht kapiert haben, weshalb Jesus da so im Tempel bei den Lehrern saß. Das sind alles Wunden, die wir einfangen in unserem Leben. Schmerzen, und manchmal seufzen wir darüber mehr als über so einen heißen Tag wie heute. Wir leben zwischen den klaren Verheißungen Gottes und den aufreibenden Anforderungen und der Vergänglichkeit dieser Welt. Und deshalb Römer 8, 23 bis 25. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir da als Erstlinggabe den Geist haben, auch wir seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Auch hier spricht Paulus von einer ganz klaren Gewissheit und doch einem Leben in einer sehnsüchtigen Hoffnung. Ja, wir dürfen hundertprozentig auf Gottes Wort vertrauen. Wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, Vergebung für unsere Sünden bekommen haben, dann haben wir eine hundertprozentige, klare Zusage von Gott. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel steht, denen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und dieses Wort werden zeigt, dass wir auf dieser Erde einen Werdegang haben. Das ist nicht so ein Umschalten und jetzt ist alles perfekt und alles geht geradlinig, sondern der Glaube, der in uns angefangen hat, der hat Entwicklungspotenzial. Da kann noch viel mehr entstehen und wir bekommen in unserem Leben Gelegenheiten, auf das Wort zu vertrauen und damit über Grenzen hinauszugehen, weil Gott in unserem Leben wirkt. Und das hängt dann direkt mit dieser Herrlichkeit zusammen, die wir im Vers 18 gehört haben, die an uns offenbar werden wird. Die beginnt sich schon in unserem Leben zu entwickeln, indem wir auf Gottes Wort vertrauen, indem unsere Hoffnung auch in unseren Entscheidungen und in unseren Taten sichtbar wird. Das ist das, was Hoffnung ausmacht. Eine Hoffnung, die keine Konsequenzen hat, das ist irgendwo das, was die Welt hat mit ihrer Hoffnung auf einen Retter, aber dem Retter nicht zulässt, ein Gesicht zu bekommen. Und schlussendlich den Retter sogar ablehnt, weil sie nicht die konkreten Schritte setzt, um diesem Retter zu begegnen und mit diesem Retter dann auch gegen das Böse zu kämpfen. Und das bringt ja die Veränderung in unserem Leben. Das zeigt dann Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Als Gottes Kinder haben wir den Heiligen Geist, der uns hilft. Und wenn wir nie diese Sehnsucht nach Gottes Reich haben, nach Gottes Frieden, Liebe und Gerechtigkeit, dann müssen wir uns fragen, haben wir wirklich Jesus in unser Herz aufgenommen? Haben wir wirklich den Heiligen Geist? Denn der Heilige Geist, der hat das größte Verlangen für die hundertprozentige Gemeinschaft mit Gott, denn er ist ein Teil von Gott und diese Gemeinschaft will er nicht unterbrechen lassen. Deshalb können wir als Christen auch den Heiligen Geist betrüben, indem wir nicht mehr Schritte im Glauben und in der Hoffnung gehen, sondern die Schritte der Welt, der Unsicherheit, der Ungewissheit und letztlich der Abwendung von Gott. Und da wird der Heilige Geist betrübt und er beginnt immer mehr zu seufzen. Er seufzt, weil er darunter leidet, wenn wir schwierige Wege gehen, wenn wir den Trost, den er uns geben will, irgendwie missachten, als minderwertig anschauen oder gar ablehnen. Nein, der Heilige Geist will uns in unserem Leiden unterstützen und stärken. Und das ist der nächste Punkt. Der Heilige Geist hat Mitleid und unterstützt uns mit Seufzen. Wir leiden ja oft auch, weil wir uns wünschen und wir dafür kämpfen, dass andere Menschen Jesus Christus richtig kennenlernen. Dafür beten wir auch und doch sind wir oft unsicher. Was sollen wir konkret beten? Wofür sollen wir einstehen? Und wie können wir wirklich so beten, dass es bei Gott ankommt? Wir leben in einem Spannungsfeld und oft erleben wir nicht die sofortige Gebetserhörung und das frustriert uns. Und mir ging es wirklich in den letzten Jahren oft so, ich habe sehr viel dafür gebetet, dass Außenstehende zur Gemeinde dazukommen. Und ich habe mich auch eingesetzt, aber es geschah so wenig bis fast gar nichts. Und es hat mich frustriert und das Beten wurde immer weniger, das Zeugnis geben wurde weniger. Ja, und ich habe darunter gelitten. Und der Heilige Geist leidet auch darunter. Er leidet noch mehr, wenn ich dann anfange zurückzugehen. Aber er verspricht uns in Römer 8, 26 und 27, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selbst tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absichten des Geistes sind, denn er tritt so, wie es Gott will, für die Heiligen ein. Ja, Gott selbst ist nicht teilnahmslos gegenüber unserem Leiden, sondern der Heilige Geist seufzt und leidet mit uns und bringt unsere Gebete in die richtige, Gott wohlgefällige Form. Er steht für uns ein. Und wenn wir dann daran denken, an das Bild, das Jesus von der das Paulus von der Gemeinde und Jesus zeichnet, als Jesus den Bräutigam und die Gemeinde die Braut, und dann diese Zeit vor der Hochzeit, diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft, und dann dürfen wir wissen, dass genau das ist die Sehnsucht, die auch Jesus jetzt hat. Also, wenn dann da steht, dass Jesus, ich lese gerade in Vers 34, auch im Römer 8, da schreibt Paulus, wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Also, wir haben in diesem Kapitel 8 alle Facetten drin. Der Heilige Geist tritt für uns vor Gott ein. Jesus tritt für uns vor Gott ein. Da ist eine Sehnsucht nach dieser ewigen, wunderbaren Gemeinschaft, nach diesem Frieden und der Liebe in Gottes Reich drin, dass das unser Herz auch ergreifen soll. Das ist das, was Gott wünscht. Und welche Herrlichkeit wird in dieser Gemeinschaft mit Gott sichtbar? Gott wird seine Herrlichkeit offenbaren. Er wird es für alle Welt sichtbar machen, wenn Jesus wiederkommt. Und er wird zeigen, wie viel er in unserem Leben gewirkt hat, wie er uns abgeholt hat. Wenn ihr nur daran denkt, wo jeder einzelne von euch stand, bevor er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Wie viel Chaos, Scherben und so im Leben da waren und wie viel Gott in diesen Jahren des Lebens mit ihm wieder heil gemacht hat, wie er seine Herrlichkeit hineingelegt hat. Ja, wie vielleicht Menschen früher gedacht haben, was ist das für ein komischer Kauz? Der macht so eine Kehrtwendung, irgendwie scheint er verrückt geworden zu sein. Spinnt er jetzt ganz mit dem, was er da alles macht? Und dass aus diesem Menschen etwas werden kann zur Verherrlichung Gottes, jemand, der anderen das Evangelium klar sagen kann, klar Dinge erklären kann, die so kompliziert sind, dass es oft die Theologen nicht auf die Reihe bringen. Und ja, da hatte ich gerade am Freitag so eine Sache mit einem Moslem, der von Dreieinigkeit Gottes sowieso überhaupt keine Ahnung hatte und eine klare Ablehnung dagegen. Wie kann ich ihm erklären, dass Jesus Gott ist und dass das kein Widerspruch ist, dass es einen einzigen Gott gibt? Und dann gibt es ganz klare, einfache Beispiele, wie ich als Goldschmied mit einer kleinen Feilübung ein Stück machen, das von einer Seite dreieckig aussieht, von der anderen Seite schaut es quadratisch aus und von unten ist es ein Kreis. Und es ist ein Ding aus einem Metall. Und ich musste das so feilen, dass es genau in das Dreieck hineinpasst, in einem Blech, genau in das Quadrat und genau in den Kreis. Und das geht. Aber Das war eine der schwierigsten Arbeiten, die ich machen musste. Und ich weiß nicht, ob ich es heute nochmals so genau könnte. Aber Dreieinigkeit hat drei Gesichter und ist doch eins. Und Gott sehnt sich nach der Gemeinschaft mit der Menschheit. Und die Menschheit leidet unter dem Zugriff, den sie dem Teufel gegeben haben, zu ihrem Leben. Und die Menschen, die realisieren, dass es einen Ausweg gibt, dass sie diesen Zugriff ablehnen dürfen, weil sie die eine Seite Gottes ganz klar in ihr Leben hineinwirken lassen, nämlich Jesus, der ihnen die Sünde vergibt, der für sie bezahlt hat, und die andere Seite Zugriff bekommt, nämlich der Heilige Geist, der in das Leben hineinwirkt und uns die Kraft gibt, uns Worte gibt, uns in den Taten führt, damit Gottes Herrlichkeit, die dritte Seite, in unserem Leben sichtbar wird. Da ist Gott in der ganzen Fülle aktiv. Und bis das absolut so perfekt sichtbar wird, wie so ein Übungsstücklein, da vergeht noch ein bisschen Zeit. Wir wissen nicht, wie lange, aber das Wort verspricht es uns ganz klar. Und dieses Leiden der Menschheit wird ein Ende haben. Ein Kind wird geboren werden, die Kinder Gottes werden sichtbar werden. Die Gemeinde, die Braut von Jesus Christus, wird entrückt werden und wird mit Jesus eine Friedensherrschaft für 1000 Jahre auf dieser Erde leben. Es wird eine Herrlichkeit sein, die auch in die Natur hineinwirkt, verspricht uns das Wort. Aber mit dem Wort Schöpfung da ist wirklich die Menschheit gemeint. Und die Menschen brauchen die Botschaft, dass sie Jesus als Retter annehmen müssen, damit sie nicht nur eine zweite Chance bekommen können, sondern wirklich ewiges Leben. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, damit wir den Vater richtig kennenlernen können und damit der Heilige Geist in unserem Leben das Siegel kann hineinprägen und uns auch führen und uns unterstützen, für uns einstehen in unserem Leben. Ich danke dir, dass du die Sehnsucht hast nach dieser Gemeinschaft mit uns und dass du uns ans Ziel bringst, weil du es versprochen hast. Herr, und schenk uns, dass noch viele in dieser Menschheit wirklich umkehren und ja, die Genetik von dir überkommen, der Heilige Geist, wo ihr Leben verändert, dich, Jesus, wo du sie rettest. Ich danke dir, dass du am Wirken bist. Amen. Amen.